Wieland, den Geburtstag, den kann man ja sich bekanntlich nicht aussuchen, aber wenn man am 23. Dezember Geburtstag hat, dann ist das sicherlich kein Datum, der auf der Wunschliste eines Kindes ganz oben steht. Wie ist es dieser Tage, wo sich dieses Ereignis deiner Geburt zum 70. Mal jährt?
Ja, meine Freunde haben eigentlich immer mit ihrer Familie zu tun und von daher ist der 23. nicht das optimale Datum, aber ich bin mit meiner Familie zusammen, das ist mir sehr, sehr wichtig und von daher bin ich auch glücklich am 23. Dezember.
Geburtstag zu haben. Wieland Schmidt ist heute unser Gast beim Sport im Osten Podcast, Profisport.at, jetzt Plan B. Und bevor wir loslegen, beginnen wir wie immer mit dem Intro.
Habt ihr euch auch schon immer mal gefragt, was wohl dieser einst so erfolgreiche Profisportler oder jene siegreiche Profisportlerin heute machen? Dann seid ihr hier genau richtig. Denn hier rede ich mit den ehemaligen Aktiven, wie sie den Weg ins normale Leben, abseits von Flutlichtfans und dem geliebten Sport gefunden haben. Wir werden zurückschauen auf die Erfolge oder die Niederlagen, wenn es sie dann gab. Aber vor allem unterhalten wir uns über die Zeit nach dem Leistungssport. Mein Name ist Florian Weichert, ich war selbst als Fußballprofi aktiv und arbeite seit Ende der 90er Jahre als Sportjournalist für den MDR. Und ich freue mich im Podcast Profisport.at, jetzt Plan B, auf eine launige Zeit mit
Wieland Schmidt. Ich hatte es bereits erwähnt. Wieland, schön, dass wir hier sind. Wir sind in deiner Küche, wir sind in Leipzig, wir schauen auf die Thomaskirche und genießen den Blick hier rüber bei schönem Wetter. Leipzig, Magdeburg, wie ist es dazu gekommen? Also du bist ja in Magdeburg groß geworden, in Magdeburg geboren und hast deine größten Erfolge in Magdeburg gefeiert. Aber jetzt ist Leipzig und schon seit einer geraumen Zeit, ne?
Ja, früher war ich ja bekannt, nicht nur über meine sehr, sehr guten handballerischen Ergebnisse, sondern auch, weil ich immer viel mit jungen Damen zusammen war und gerne mit jungen Damen abgegeben habe. Und die eine ist dann hängen geblieben und die kommt aus Leipzig und die hat mich natürlich nach Leipzig gezogen. Ja. Obwohl ich auch sagen musste, dass ich nach meiner Karriere die Möglichkeit hatte, in Leipzig als Trainer zu arbeiten.
Das hat natürlich dann auch überwogen, ne? Genau. Oder den Schritt leichter gemacht.
Ja, sozusagen. Das war's.
Das war beim HCL damals, ne? Oder,
ja.
Und das ist quasi heute noch.
Wenn man so das will. Ist immer noch Leipzig, ja, genau. Und aber jetzt ist das schon ein bisschen abgeflacht. Aber früher habe ich die Jungen trainiert, die 16-jährigen Jungen, und zu denen ich immer noch Kontakt habe. Und es macht weiterhin.
Ist da mal einer Spaß. Was geworden draus?
Erik Gödel vielleicht.
Oh ja, sagt mir was, ja, klar.
Erik Gödel
dann später Magdeburg, ne?
Ja, ja. Ist ja Europapokalsieger mitgeworden.
Genau.
Und Björn Schulz, die haben beide zusammen eine Agentur, eine Sportagentur, und da besteht natürlich immer noch die Verbindung.
Ah, schön. Du siehst aus wie das blühende Leben, muss man ganz ehrlich sagen. Man glaubt es nicht. Er ist eine Handballlegende. 1980 habe ich vorm Fernseher gesessen als 12-Jähriger und habe gebannt das Finale der Olympischen Spiele verfolgt und quasi erlebt, wie Wieland Schmidt unsterblich wurde mit dem Sieg über die damalige Sowjetunion. Der letzte Ball, ich weiß es bis heute nicht, ist der gehalten worden oder ging der an den Pfosten?
Also ich wäre schlechter Profi gewesen, wenn ich dir gesagt hätte, der ging nur am Pfosten. Nein,
du hast ihn
den habe ich gehalten. Den hab ich habe mich groß gemacht. Der ging an meinen Unterarm. Vom Unterarm ging der auf den Hallenboden. Der Hallenboden war ein bisschen härter, von daher ist er schön aufgesprungen, ging unter die Latte und dann habe ich ihn gehabt und da war der Schlusspfiff, kam genau richtig.
Ah, Wahnsinn, ein Wahnsinn. Ne? Und, kommt das manchmal noch im Traum vor, diese Szene? Oder?
Im Traum nicht, aber jetzt in letzter Zeit, weil mich viele immer gefragt haben oder diese Situation oder diese Szene nochmal wiederholt haben.
Ja.
Von daher ist es natürlich auch mal mir ganz, ganz, ganz dicht im Gedächtnis geblieben und ich sehe das immer wieder. Aber meinen Mädels beim Handball und so, das zeige ich denen nicht und das müssen die auch nicht wissen. Die sollen jetzt ihren ordentlichen Handball spielen, ihren modernen Handball, und für mich war das damals ein wahnsinniges Erlebnis, nicht nur für mich, auch für die ganzen Fans.
Ja.
Und das war schon einmalig,
ja. Du hast gerade gesagt, die sollen ihren modernen Handball spielen. Heißt das, der hat sich doch auch wie beim Fußball jetzt, wenn man die 80er Jahre so heranzieht, hat der sich verändert?
Hat sich genauso verändert. Wenn man sieht, zum Beispiel, ich bin immer noch großer Fußballfan, und wenn man so das Spiel mal beim Fußball verfolgt hat, Helmut Haller sagte vielleicht
natürlich
auch noch was,
ja.
Das war mehr Standfußball damals noch. Und beim Handball war es ähnlich, war kein Standhandball, aber es wurde natürlich länger gespielt. Wir haben in Chemnitz haben wir damals 11-8 gespielt.
Gegen die Bundesrepublik.
Gegen die Bundesrepublik.
Und seid nicht zur Olympia gefahren.
Sind nicht so, weil
wegen dem goldenen Knie von, ich weiß gar nicht mehr,
wie. Hofmann.
Hofmann, ja.
Und da sind wir nicht hingefahren und da sind 8 Tore gefallen.
8 Tore in einem Spiel.
In einem Spiel. Da kannst du dir ja vorstellen, wie lange ich da hinten immer am Tor gestanden habe und musste auf diesen Wurf warten. Konzentration an höchster Stelle und manche Angriffe waren so 7 Minuten. Und da haben wir schon, also zur heutigen Zeit, haben wir da mindestens 10, 14 Tore gesehen.
Ja. 7 Minuten einen Angriff kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Überhaupt nicht.
Nein. Da wird schon nach 90 Sekunden wird schon so ein bisschen Zeitspiel reklamiert, oder?
Da werden die Zuschauer schon nervös die Trainer springen schon draußen auf und das muss schnell gehen. Ist manchmal nicht so schön, weil ich habe in Magdeburg, da sind Tore gefallen oder ein spezielles Tor nach 3,5 Sekunden, dass da so schnell hin und her geht und du kannst dich als Torhüter noch nicht mal so richtig freuen, dass man den Ball gehalten hat, denn du musst den Ball ganz schnell nach vorne spielen ist eine andere Situation, aber immer noch trotzdem fantastisch.
Wie findest du das mit der schnellen Mitte? Also der schnelle, das ist quasi Torwurf und man kann dann gleich wieder weitermachen. Ne?
Ja, genau.
Früher war ja Anpfiff und so und heute geht das einfach zack, zack.
Die Schiedsrichter waren dann auch nicht mehr so fit gewesen damals. Die haben auch mal dicke Bäuche gehabt und haben ein bisschen mal so das Spiel verzögert. Denn in Magdeburg wurde schon damals schnell Handball gespielt.
Das stimmt. Also, Ingolf Wiegand, wir denken dran.
Genau.
Hat deine Pässe immer wohlwollend aufgenommen und verwandelt hauptsächlich. Das war auch schon damals ein Mittel, um den Gegner quasi zu überraschen. Ne? Der ist schon losgelaufen, da hatten die noch nicht geworfen, so ungefähr.
Ich war auch, ich habe ja als Handballspieler angefangen, draußen im Feld, und ich hatte auch einen ganz guten Wurf gehabt und von daher haben wir das ausgenutzt und ich konnte mich in die Lage der Spieler und hineinverdenken und wusste genau, wohin die laufen, und Ingolf oder Hartmut Krüger, die haben die Bälle dann so schön aufgenommen, und das war damals das moderne Magdeburger Handballspiel. Das war schon, aber man muss ja sagen, das war, sag ich mal, von heute, also Handball für Arme, sag ich mal. Das war schon gut gewesen, aber heute geht es noch ruckzuck und die Torhüter haben nur, ich glaube manchmal so, dass die gar nicht mehr den Ball halten wollen, muss noch schnell aus dem Netz holen und zur Mitte führen. Das musst du, heutzutage musst du
auch einen
guten Pass spielen können, sonst bist du verloren.
So wie früher die Torhüter im Fußball mit dem Fuß gar nichts anfangen konnten, musst du heute beidbeinig sensationell gut sein.
Olli Kahn wäre auch nie was geworden zur heutigen Zeit.
Ganz genau. Da kenne ich noch einige Beispiele, aber wir verraten keine Namen mehr. Nee, ist richtig. Das ist schon verrückt. Hat dir denn, dass du damals im Feld begonnen hast, geholfen später als Torhüter? Sicher wohl, ne?
Ja. Also ich habe bin immer noch eine Linkshand.
Ja.
Habe damals einen guten Wurf gehabt und konnte ich mich genau in die Lage des Schützen versetzen und wusste genau, wo kann er nur noch hinwerfen, wenn da vor mir ein Deckungsspieler steht, beziehungsweise wenn er die Ausführung so macht, dass er eben ganz, ganz flach ist, wo der noch hinwerfen kann. Heutzutage ist das auch noch ein bisschen anders, aber damals war es für mich dann einfacher.
Ja. Okay. Würdest du sagen, heutzutage ist es schwerer, die Bälle zu berechnen, weil die Wurftechniken andere geworden sind?
Die Wurftechniken sind anders geworden, werfen auch noch härter.
Ja.
Und die Techniken sind wahnsinnig, die Arbeit mit Drehern und Legern von außen haben eine sehr, sehr gute Technik. Uwe Gensheimer kann man ja sehen, was für ein Gummihand der hat oder Handgelenk hat oder hatte. Damals war das noch nicht so ausgeprägt, aber heute ist schon ganz schön schwierig geworden. Mhm. Aber die Torhüter sind auch mit ihrer Aufgabe gewachsen. Die haben auch jetzt Torhüter-Trainer, die wissen genau, wie die Wurfbilder aussehen. Und früher war das alles ein bisschen einfacher, aber trotzdem auch schwer genug.
Ja, obwohl du damals schon relativ neuartige Methoden im Training angewandt hast. Ich erinnere mich immer an dieses Bild, was es im Fernsehen ab und zu mal gab, mit Tennisbällen.
Ja.
Das war nicht üblich. War das eine Sache, die du dir selber entwickelt hast?
Ja, das war solche Sache, die ich habe auch gerne Tennis gespielt, mhm, und von daher war ich mit dem Tennisschläger gut unterwegs gewesen und habe gedacht, dann die zurückspringenden Bälle musst du doch irgendwie auffangen können oder so machen können. Und da wurde extra mal ein Tor ausgefüllt mit einer Presspappe, mhm, und der Trainer hat dagegen geworfen und ich stand, je nachdem, ich habe erst langsam angefangen, also anderthalb Meter nur die Entfernung zum Tor gehabt, mhm, und je schwieriger es wurde, desto näher hast du am Tor dran gestanden, also dass die Reaktionszeit noch ein bisschen schneller sein müsste. Ja. Und ja, das waren unsere ersten Aktionen, die wir gemacht haben. Ja.
Hattest du dann später wie so eine Art Erfolgsgeheimnis, was du keinem verraten hast, was dich so stark gemacht hat als Spieler, so dass du gesagt hast, ich erinnere mich, dass du deine Beine relativ fast bis in den Winkel bekommen hast. Das haben auch nicht viele Torhüter geschafft. Du warst sehr beweglich und sehr gelenkig und hast deine Beine dahin gekriegt, wo die Schützen nicht mit gerechnet haben, dass du das noch... Das stimmt.
Ich habe damals habe ich eine sehr, sehr gute Sprungkraft gehabt.
Ja.
Ich bin ohne irgendwas zu üben, bin ich 1,80 Meter hochgesprungen und um dem Tor mein Bein unter die Latte, das war überhaupt kein Problem. Das ist heute immer noch kein Problem. Ich schaffe das immer noch.
Oh, sensationell.
Ich muss mich dann nur noch ein bisschen mehr festhalten.
Warm machen.
Aber den Torhütern jetzt zeige ich das auch. Und ich war unwahrscheinlich spreizfähig.
Ja.
Ich habe Yoga-Übungen gemacht, weil ich mal eine Leistenbandzerrung hatte.
Aha.
Und da hatte ich so in der Leiste, habe ich dann ein paar Spritzen reingekriegt, das sehr, sehr unangenehm ist. Da habe ich gesagt, das kann nicht sein.
Ja.
Du musst dich vorbereiten. Und da habe ich auch viel Yoga gemacht und war sehr, sehr spreizfähig und von daher war das immer eine Möglichkeit, die Bälle auch oben in der Luft sehr, sehr gut zu halten oder das automatisch zu machen, ja, die Bälle zu halten. Ja.
Yoga, war dir der Begriff zu DDR-Zeiten schon präsent oder ist es nur die Verdeutschung auf die heutige Zeit?
Das war damals schon präsent.
Ja,
Yoga-Übungen,
also, ja, okay, genau. Das kannte ich fast erst, nach der Wiedervereinigung. Oder das Yoga habe ich mich nicht mit beschäftigt.
Ich wusste, dass Fußballer sich nicht mit Yoga beschäftigen, ist ja klar. Aber bei mir war das ein
Mittel. Elementar.
Das ein Mittel, ja, um auch Verletzungen vorzubeugen.
Ja.
Und natürlich dann auch
psychische Stärke auszubauen.
Das automatisch zu machen, hochzuspringen und den Gegner anzugucken, mhm, und da genau zu sehen, wo geht seine Wurfhand hin. Mhm. Und da habe ich immer noch heute fantastische Bilder. Ich habe jetzt erstmal, weil ich da wieder ein bisschen recherchiert habe, Bilder gefunden, wo ich wirklich wahnsinnig in der Luft stehe und dann die Bälle halte.
Ja.
Und da freut man sich immer noch drüber.
Ja, das glaube ich. Du warst auch für mich jetzt, nicht nur wahrscheinlich für mich, einer der bestangezogensten Torhüter. Ein bisschen eitel warst du auch schon, oder?
Nee, es war psychisch.
Ach so, psychisch. Das gelbe Hemd, das...
Ja.
Es gibt ja die, ich weiß nicht, ob es eine Mär ist, aber das gelbe Sweater oder Pullover, was das damals war, die Bälle angezogen haben. War das tatsächlich so? Ja?
Also ich habe mal mit Marlies Göhr drüber mich unterhalten. Die hat Psychologie studiert und die hat das auch gesagt, dass Farben aussagekräftig sind und dass man, wenn du dich rumdrehst, auf einmal siehst du so ein gelbes Hemd vor dir und lassen schmal sein, wie er will. Aber wenn dann ist das schon mal eine Reizfrage. Und
Farbe.
Ja. Und von daher hatte ich das, daran habe ich geglaubt. Und je mehr man daran geglaubt hat, desto mehr habe ich damit gehalten. Ich hatte ja sogar noch ein gelbes Hemd und eine rote Hose. Das habe ich in Magdeburg gehabt. Das sah mehr aus wie Till Eulenspiegel. Aber
auch immer darauf geachtet, du hast so schwarzen Kragen immer manchmal drunter gehabt. So. War das ein ganz spezielles?
Nein, das war.
Ach, das war schon dran.
Das war dran. Das waren die ersten Hemden von einer guten Firma gewesen und da war das schon dran.
Ah, okay.
Und das war die damalige Mode. Und das habe ich mir immer gerne besorgt, dieses Hemd.
Ja.
War sehr, sehr schwer zu den Zeiten, aber ich habe es dann irgendwie doch gekriegt und da sah ich auch schon im Training gut aus.
Ja. Aber du sahst auch generell gut aus, du hast lange Haare gehabt, du hättest auch zu DDR-Zeiten Popstar werden, also sein können, so von deinem Äußeren hätte man auch denken können, du spielst in einer Musikband oder so. War das dir wichtig? Ja.
Ich wär eher Drummer gewesen, denn du hörst ja meine Stimme und von daher...
Ja, gut.
bin ich schon ein bisschen nach hinten dran. Und,
aber die Drama kriegen die, doch auch immer die besten Mädels ab, oder?
Hier eine Charlie Wetz damals, weiß ich nicht, aber wie seine Frau aussieht. Aber ja, man muss schon was können. Ja. Und,
Musikgeschmack bei dir dann so Richtung Rolling Stones, oder?
Ja, Rolling Stones waren damals und jetzt werden da schon Leute, die eine aussagekräftige Stimme haben, die eine geile Stimme haben. Und da bin ich schon immer da. Freue ich mich und mit meinem Sohn gucken wir immer ganz, ganz viele tolle Videos an und freuen uns und trinken dann zu einem Limo und haben dann unseren Spaß an
dem Tag. Wir kommen nochmal zurück nach Moskau. Damals zurück zu diesem Gold. Ist dir noch was in Erinnerung geblieben, was die Fernsehzuschauer nicht gesehen haben? So Geschichten, die ihr euch heute als alte Handballcampen noch erzählt, weißt du noch damals oder so, die man vielleicht heute, ich sag mal so, unversehrt erzählen kann, ohne Namen zu nennen oder so. Gibt es da schöne Geschichten?
Ne, schöne Geschichten vielleicht aus diesem Olympiasieg. Einige wissen das, aber viele haben es gesehen, wussten aber den Hintergrund nicht. Ich bin ja, nachdem wir das gepackt haben und ich den letzten Ball gehalten habe, bin ich ja wie so ein Verrückter mit dem Ball losgestürmt und habe den da gegen so eine Blechwand geworfen. Mhm. Der Grund war aber eigentlich, am Spielfeldrand war ein russischer Kameramann, der guckte immer, wenn ich einen Ball durchgelassen habe, hat er nicht ganz oft gucken müssen, aber guckte er dann immer dahinter, hinter seiner Kamera vor und grinste mich an. Da habe ich gedacht, wenn wir das Ding packen, den schieße ich ab. Und da bin ich mit dem Ball losgelaufen, mit dem gelben Hemd Ball losgelaufen und habe natürlich, der Kopf schaltet ja dann auch mal ein, voll daneben geworfen. Es war eine Blechwand, war ein Loch. Die deutsch-sowjetische Freundschaft wurde damals nicht getrübt, also von daher war alles in Ordnung.
Ich habe damals gedacht, du hast dich so gefreut, dass du, ja, jetzt kenne ich den Hintergrund, das ist doch sehr schön.
Aber es ist natürlich auch, man weiß das als Sportler, dass du dich da vorbereitest und du...
Und da fällt so viel Druck
ab. Und da fällt so viel Druck ab und obwohl wir im Endspiel keinen Druck hatten, wir konnten eigentlich nur gewinnen, weil sie waren die großen Favoriten, aber wir hatten trotzdem einen Druck gehabt, weil wir dann zum Schluss das Ding unbedingt packen wollten. Und da fällt eine ganz, ganz große Last. Mm. Und ich kann dir sagen, am Abend, da brauchst du bloß nur ein Bier und dann reicht es.
Ja, da fällt man um. Ja. Das stimmt, die Erfahrung haben viele Goldmedaillengewinner dann machen müssen in den Jahren und auch später. War das vielleicht auch, weil ihr 76, das ist auch nochmal so eine Geschichte, war das vielleicht auch so eine Genugtuung, 76 seid ihr gescheitert an der Qualifikation gegen die Bundesrepublik. Und das ist ja eigentlich auch schon eine Geschichte oder einen eigenen Podcast wert. Aber die mal kurz erzählt. 1976 gab es zwei Qualifikationsspiele. Einmal in München und das andere, und man staunt jetzt, in Karl-Marx-Stadt. Mhm. Dort hat man in die Eissporthalle Parkett reingelegt.
Ja.
Das war ja was ganz Ungewöhnliches. Psychologischer Hintergrund war, die Westdeutschen haben bei der Weltmeisterschaft, die in der DDR wohl stattgefunden
74.
hat, 74, nicht gut ausgesehen und sind da, glaube ich, aus der Gruppe geflogen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und da wollte man dran erinnern. Deswegen nochmal Karl-Marx-Stadt. So. Aber auf der anderen Seite, in München, haben sie euch ein bisschen, ich will nicht sagen gelingt, mit einem neuartigen Teppich.
Ja.
Und dann habe ich aber im Sportclub Story mal geguckt, die haben da mal eine ganze halbe Stunde drüber gemacht, über dieses Spiel. Ihr habt das so als psychologische Kriegsführung verstanden und die bundesdeutschen Handballer, Heiner Brandt nennen wir noch ein paar Namen.
Klüspis,
genau. Joe Deckarm vielleicht damals schon.
Joe Deckarm war der große Mann gewesen und der Trainer war Vlado Stenzel.
Und das soll so ein Kniff von dem gewesen sein, aber die haben auch gesagt, die haben auch nicht drauf trainiert. Also es war so, und ihr seid am Ende gescheitert. Ihr habt tatsächlich einen 3-Tore-Rückstand aufgeholt und in der letzten Minute gab es einen 7-Meter, den der gute Mann aus Frankfurt-Oder, ich habe jetzt seinen
Namen, Hans Engel,
nicht reinbekommen hat, obwohl er sonst ein sehr treffsicherer 7-Meter-Schütze war. Ne? So ist die Geschichte kurz erzählt.
Genau, er hat alle 7-Meter vorher reingeworfen und warum sollte er nicht den letzten werfen? Und er wirft den vom Torhüter aus links aufs Knie.
Ja.
Und der Hofmann macht das Richtige, hebt das Knie und kriegt den ab. Und das war das Unmögliche eigentlich. Wir waren ja die Favoriten.
Ja.
Und wir sind da ausgeschieden. Mhm. Wir wurden damals auch von Manfred Ewald sehr, sehr gut empfangen im Hotel.
Ich kann es mir vorstellen.
Im Hotel wurden dann gleich sofort nach Hause geschickt und das war keine schöne Zeit.
Ja.
Aber
der Ball soll heute noch unter der Decke in der Eissporthalle in Chemnitz liegen.
Ja, vor Wut weggeworfen. Aber, ja, genau.
Ach Gott, ja. Also wer sich das nochmal angucken will, es gibt da schöne, schöne Dokumentationen auf YouTube, sieht man nicht nur diese letzte Szene mit Wieland Schmidt und wo er den russischen Kameramann fast abgeschossen hätte, sondern eben auch dieses Drama 1976. Ich bleib noch mal ganz kurz da, wenn man sich diese letzten 5 Sekunden auf YouTube anschaut, dann sieht man, wie der russische Torhüter noch in seiner Hälfte steht und man und dann gibt's den, kurz bevor er abwirft, gibt's noch einen kurzen Umschnitt auf dich und du stehst im Tor machst mir da
nervös,
ja. Mit der Hand so über den Kopf und denkst so, ach du Scheiße. Ja. Ich war nervös. Das eine typische Handbewegung von dir oder nicht?
Ich war nervös und wusste gar nicht wohin mit meinen Händen.
Ja.
Und ich wollte nur, dass es losgeht und das war nur noch 4 Sekunden zu spielen.
Das zog sich.
Und wieder zum Kampfgericht und war es nicht alles. Und man muss ja sagen, das war ja 1980. 1980 hat der Torhüter einen wahnsinnig scharfen Pass zu dem Rückraum Rechten gespielt und der hat einen Camper gespielt zu dem...
Der hat euch überrascht, ne?
Ja, natürlich, Kasakevich, ein Camper gespielt. Der jüngste Spieler eigentlich, aber vorher auch schon sehr, sehr sicher gewesen, ein Camper, und ich halte den.
Ja. Aber das hätte ich zum Beispiel gar nicht gedacht, dass es noch... Also 4 Sekunden sind im Handball eine Ewigkeit, im Fußball sind die schnell vorbei. Aber im Handball sind sie tatsächlich eine Ewigkeit. Aber dass da noch so eine richtig klare Torchance entstehen konnte, das haben die richtig gut gemacht.
Erstmal das war gut und wir waren nur noch zu viert.
Ja. Ach, ihr hattet 3 Herausstellungen. Ja, ja.
Der Lothar Döring hat ja sowieso eine rote Karte gehabt, der hat das Spiel gar nicht gesehen, der war in einer anderen Halle.
Der musste aus der Halle raus damals.
Ach, und der wurde von einem russischen Soldaten betreut.
Ja.
Und der russische Soldat sagte dann zu ihm, er kann dann wieder in die Halle gehen. Und er wusste gar nicht, was los
ist. Wie es ausgegangen ist.
Ja, aber er hat, glaube ich, an seiner Miene von den Russen gesehen, dass es nur noch ein Sieg war. Und der hat das gar nicht gesehen. Das hätte ich nie in meinem Leben ausgehalten, dass ich da nicht sehen kann, was da passiert.
Ja. Weißt du noch, wer die zweite
rote... gelbe Karte war dann, glaube ich, war Günter Dreiboot, der da raus musste.
Ja, nur zu viert. Ah, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Jetzt müssen wir mal klären, wie Wieland Schmidt zum Handball gekommen ist. Ich habe gelesen, dein Vater ist dafür verantwortlich. Das müsste dann noch die Feldhandballzeit gewesen sein, ne? Weil Feldhandball, da ich aus Rostock komme, habe ich selber nicht erlebt, aber man hat es mir erzählt, mein Vater hat es mir oft erzählt, so Rainer Ganschow und so, die so gerade den Übergang zwischen Handball, Feld und Halle miterlebt haben. Heute ist Feldhandball eine total exotische Sportart, ne? Das betreiben man manchmal zu irgendwelchen Jux-Veranstaltungen, aber wenn man sich Bilder anguckt, ein langweiliges Spiel, oder?
Ging da immer hin und her und der eine musste dann immer mit rüberlaufen und wieder getippt und wieder aufgenommen. Aber man muss sagen, das Spiel hier in Leipzig im Stadion haben damals 100.000 sich angeschaut und von daher war es schon für viele Leute damals interessant gewesen. Mein Vater hat aber im kleineren Niveau gespielt, bei Traktor Südwest Magdeburg und wenn die Spieler ihr Spiel absolviert haben und sich dann in der Gaststätte die Auswertung gemacht haben im Sportlerheim, dann durfte ich rausgehen und habe den Handball gekriegt und durfte mich damit beschäftigen und habe da aufs Tor geworfen oder habe da mal im Tor gestanden und dann, aber muss ich, wie ich dann auch ausgesehen habe, die Bälle waren damals so eingefettet mit so einem Lederbalsam, wurden die eingefettet. Ich sah aus wie ein Schwein hinterher.
Ja, klar.
Bin dann in die Kneipe gekommen, habe von meiner Mutter noch einen draufgekriegt, weil ich da aussehe wie ein Schwein, aber es hat Spaß gemacht und ich war immer dabei beim Handball.
Ja. Die Regeln Feldhandball, für alle, die damit gar nichts anfangen können, es gibt ein schönes Video, zum Beispiel gibt auch einen Ländervergleich, DDR-BRD, habe ich jetzt auch gefunden bei YouTube, 35.000 im Heinz-Steyer-Stadion in Dresden, ein Wahnsinn. Aber wie gesagt, kurz erklärt, der Strafraum, was heute quasi beim Fußball der Strafraum ist, der durfte wie jetzt beim Handball nicht betreten werden, richtig?
Genau. Genau.
Und dann gab es Angriffsspieler und auch Abwehrspieler. Und die durften nur bis zur Mittellinie und dann haben die 6 gegen 6 oder so.
Da durfte einer mit rüber.
Ach so.
Einer durfte noch mit rüber, durfte auffüllen. Und einer musste dann immer, die 4 anderen oder 5 anderen müssten da hinten stehen bleiben. Ja. Und das wurde dann immer aufgefüllt. Und ich glaube, der Strafwurf war für 13 Meter oder so.
Ja, ja,
ja. Also,
Wahnsinn.
Als Torhüter hast du dann immer Paraden gemacht, so dass du da in der Luft gelegen hast. Und ich habe das neue Torhüterspiel kreiert eigentlich. Ich habe dann nicht mehr mit Paraden gearbeitet, sondern, was du schon vorhin gesagt hast, ich war sehr, sehr spreizfähig und habe viel mit den Füßen gemacht.
Ja.
Und, ja.
Dass man in die Halle gegangen ist, ich glaube, das hat der Sportart gut getan.
Ja, ja. Und weil die Leute auch gerade in Magdeburg saßen dicht dran oder sitzen dicht dran. Du hast die Bahn nicht mehr. Früher gab es ja bloß die Laufbahn noch da und das war weit weg.
Genau.
Interessant war das damals auch noch gewesen, aber in der Halle ist dann schon, war es dann schon besser. Und man muss ja auch sagen, du bist dann auch geschützter
gewesen. Ja, ja, ja,
geschützter gewesen.
Ja, ja, die Skandinavier haben das dann auch betrieben, weil die da mit ihren Rasenplätzen und so Probleme hatten. Ja. Und da hat man dann gesagt, man geht mal in die Halle. Und gerade die Halle, wenn wir die ansprechen, Hermann-Giesler-Halle in Magdeburg, das war keine Halle, es war eine Hölle. Für jeden, der bei euch zu Gast war, war es die Hölle. 2000 Zuschauer, immer überfüllt. Wahrscheinlich waren da immer 3 oder 4 bei Europapokalspielen. Haben sich viele die Plätze auch geteilt. Und dann hatte diese Halle eine für mich Besonderheit. Ich hatte dann später mal das Vergnügen, mal Hallenfußball als im Knabenbereich dort mal zu spielen. Es gab so eine 80 cm hohe Holzbande.
Mhm.
Weißt du eigentlich, warum das damals so war?
Nee, das weiß ich nicht.
Das war bautechnisch schon von vornherein.
Genau, so, ne? Genau.
Mhm.
Und das Gute war ja, da waren ja direkt die Zuschauer direkt an der Bande und die waren, sage ich, gefühlte
50 Zentimeter.
50 Zentimeter waren ja die von den Spielern entfernt. Und
das macht Stimmung.
Das macht wahnsinnige Stimmung. Und wir haben auch sehr, sehr viel Fußball gespielt, gerade in Magdeburg und auch damals gegen FCM. Und die haben keine Chance gegen uns gehabt in der Halle, weil wir haben immer mit der Bande gespielt.
Ja, ja, genau, ihr habt mit der Bande gespielt und das war damals nicht üblich.
Ja, genau.
Hm. Ja. Was war europapokaltechnisch für dich? Wir kommen gleich nachher nochmal, wir plaudern hier so fröhlich hin und ich vergesse die ganzen Erfolge aufzuzählen hier, aber da reicht ja auch eine A4-Seite fast gar nicht auf. Was war für dich Europapokal, Landesmeister 78, habt ihr den gewonnen, 81 nochmal, 81 auch den Supercup. An welche Schlacht erinnerst du dich da ganz besonders?
Also in Magdeburg waren das immer ganz große Schlachten und wir gerade gegen die Jugos damals, jugoslawischen Mannschaften, da war einer dabei, der hatte Krivokapic, der hatte einen wahnsinnigen harten Wurf gehabt und den haben wir aus dem Spiel rausgenommen. Da gab es eine sehr, sehr gute Manndeckung von einem Spieler von uns, von Baumi, und der hat den gut weggenommen und ich habe immer die Probleme gehabt von außen und die hatten sehr, sehr gute Außen, aber durch die Magdeburger Gieslerhalle war das optisch war das sehr, sehr schmal gewesen, obwohl die Maße auch 20 mal 40 waren, aber du hast keine Möglichkeit gehabt, da
groß Anlauf zu laufen
nehmen oder da den Schwung mitzunehmen und von daher kam nicht so viel Bälle von außen, sondern nur alles mehr aus der Mitte heraus und da war ich schon sehr, sehr gut gewesen.
Ach so, und diese Außenbälle, was war das für dich, was war daran so schwer, sie zu verteidigen, weil du nicht wusstest, innen oder außen, wo gehen sie vorbei?
Jeder denkt, wenn der also aus dem spitzen Winkel wirft, muss der Torhüter den halten. Aber jeder Torhüter weiß, wie schwer das heutzutage ist. Und meine Frau fragt immer noch, wieso kann man den Ball nicht halten? Aber weil du erstmal von draußen wirst du da, wird der Trainer immer sagen, lass den werfen. Aber die sind ja so technisch jetzt so sehr gut geschult, dass sie den Ball am Kopf vorbeilegen können und drehen. Mhm. Durch die Beine werfen, kurze Ecke werfen. Mhm. Und das ist schon nicht so einfach, weil die auch technisch sehr, sehr gut sind von außen, die Spieler. Das natürlich immer täglich trainieren. Und du den psychischen Druck hast als Torhüter, den musst du eigentlich halten, weil er ein spitzer Winkel ist. Und jeder normale Trainer, auch im Nachwuchsbereich, die fassen sich an den Kopf und sagen, wieso hast du den nicht gehalten? Warum hebst du dein Bein? Aber oftmals ist das gar nicht so einfach, das zu machen. Und früher gab es auch mal öfter mal einen auf dem Kopf Und da haben auch viele die Augen zugehabt. Heutzutage ist das abgeschafft. Du musst, dann kriegst du sofort 2 Minuten. Die versuchen zwar immer noch kurze Ecke zu hoch zu werfen auf den Kopf oder am Kopf vorbei, aber das ist natürlich mit Risiko verbunden. Also es war auch sehr, sehr gefährlich. Ja. Mm.
Dich hat es auch einmal ausgenockt, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind, ne?
Ja, also nicht nur einmal, aber einmal auf so richtig, ja. Also ich habe ja.
Das war bei einem Länderspiel.
Ja. Wir hatten ein Europapokalspiel gegen Dukla Prag. Da bin ich beim 7 Meter hochgesprungen und der hat mir voll, das war einer, der den schärfsten Wurf hatte, voll auf den Kopf geworfen. Da bin ich zum ersten Mal draußen sitzen dann geblieben und nicht wieder zurückgekommen. Aber sonst bin ich eigentlich immer wieder sehr, sehr schnell zurückgekommen. Außer einmal in Rostock. Da gab es einen Rechtshänder, der von rechts außen geworfen hat und hat mir so aufs Auge geworfen und da hatte ich so ein Loch in der Netzhaut gehabt und das musste dann gestopft werden. Ja.
Ey, Frank Seidel. Oder?
Frank Seidel.
Genau. Ja, ich war ein großer Handballfan. und ich habe mich zum Beispiel immer, auch wenn es ihm bestimmt wehtat, Jürgen Rohde im Tor, hieß er Jürgen, bin mir nicht sicher.
Jürgen Rohde.
Und wenn der einen Ball auf den Kopf gekriegt hat, wusste ich immer ganz genau. Der wurde immer besser. Mhm. Da wusste ich immer ganz genau. Ich habe da Schlachten gesehen gegen Großwaldstadt, gegen Gummersbach in der Stadthalle Rostock. Ich war ein großer Frank-Wahl-Fan, muss ich sagen.
Jetzt kann ich dir aber was sagen. Jürgen Rohde, der kam ja aus Magdeburg und der hat wir haben damals in Magdeburg Südwesten so einen Innenhof gehabt und der hat neben mir gewohnt.
Ach, lustig.
Ja, ja, Wahnsinn. Der war ein halbes Jahr älter und war eigentlich vor mir immer gewesen. Und ich habe ihn dann aber damals verdrängen können. Und er ist nach Rostock gegangen, was ihm sehr, sehr gut getan hat. Und er immer noch jetzt dabei war als Mannschaftsbetreuer. Ich habe mal getroffen, als Rostock mal gespielt hat in Leipzig.
Ach, schön.
Und der war immer noch dabei und darüber habe ich mich besonders gefreut. Ja. Aber der Allerbeste, was du gerade angedeutet hast, war natürlich Frank Michael Wahl.
Ja, Potti, wie alle Potti gesagt haben, weil er lange ein Schwimmer war und erst spät zum Handball kam. Und
so. Aber Pottis Vater war ein sehr, sehr guter Feldhandballer.
Das stimmt,
ja. Er war ein sehr, sehr guter Feldhandballer mit Ganschu damals noch zusammen und mit Ganschu habe ich auch gespielt.
Mit dem Cousin, mit Jens Wahl, habe ich dann damals noch in Rostock in der Bundesliga, Oberliga noch gespielt.
Oh ja.
So klein ist manchmal Fußball- und Sportwelt. Ja, jetzt muss ich fast vorgreifen, aber ich will es jetzt mal wirklich mal runterbeten. Also die Erfolge, Olympiasieger in Moskau, 74 zweiter Platz bei der WM. 78, dritter Platz bei der WM, auch nochmal ein dritter Platz in der Schweiz, 86, 82, sechster Platz bei der WM in der BRD, wo die, glaube ich, Weltmeister werden. Ne? Da war das 82 das, bei denen, wo die zu Hause gewinnen, die Bundesrepublik?
Die haben 78, die 78. WM, 78 gewonnen und zu Hause
war es
auch nicht so gut.
Ja, okay. Ja, und dann 84, Olympia-Boykott. Da gewinnt ihr quasi das Ersatz-Olympische Turnier. Wie weh hat das getan, nach Los Angeles zu fahren?
Hat sehr, sehr weh getan, denn wir haben uns vorbereitet. Wir waren so gut drauf gewesen. Wir haben also wirklich, wir sind wieder 82, hatten wir mal ein bisschen Tiefpunkt gehabt bei der Weltmeisterschaft da, wurden wir auch zusammengefaltet. Manfred Ewald hat gesagt, ihr saht aus wie dicke Tonnen, die sind alle dicker geworden, nicht sportlich genug. Wir haben nochmal so mehr Trainingseinheiten absolviert und waren 84 dann sehr, sehr gut drauf. Wir haben schon vorher den Ostseepokal gewonnen gegen die guten Skandinavier. Und 84 sind wir schon zur Einkleidung gefahren und wir hatten schon Adidas-Schuhe mit Los Angeles drauf, L.A.
Ja.
Die konnten wir dann aber in die Tonne hauen, weil wir nicht hingefahren sind, weil das Risiko zu groß war für uns Sportler, hat man uns gesagt. Aber unsere Funktionäre sind hingefahren und haben sich dieses Elend angeguckt.
So. Ja, das ging ging ja vielen so, dass gerade 84 es sehr, sehr schade war. Du hast dann 88 quasi mit der Olympiade, dazwischen waren dann noch Europapokalsiege, Mannschaft des Jahres, 7-mal DDR-Meister, 2-mal DDR-Pokalsieger, 3-mal warst du auch DDR-Handballer des Jahres.
Ja.
Wahnsinnig viele Erfolge. Gibt's da irgendwas, wo du sagst, da hängt mein Herz besonders dran, jetzt mal unabhängig vom Olympiasieg?
Also von den Erfolgen. Mhm. Das waren sind ja alles Erfolge, die so aus dem handballerischen Bereich kommen. Mhm. Ja, und aber ein ganz großes Ding war noch, wir waren ja noch 89, 40 Jahre DDR.
Ja.
Da wurden ja die 40 besten Sportler aller DDR-Zeiten ausgezeichnet. 40 besten Stimmt. Sportler.
Ja.
Da hat Gustav Adolf Schuh gewonnen, Täfe. War es Erster geworden und Kadi Witt, glaube ich, Zweiter und so. Naja, es war klar. Aber ich war auch darunter. Als Mannschaftssportler war ich auf den 31. Platz. Oh. Also, und das ist für mich was ganz, ganz Großes, wenn man überlegt, dass Roland Mattes Jens Weißfloh, Helmut Recknagel, Walli Czapinski und so weiter, solche Leute dabei waren. Und es gab noch tausend andere sehr, sehr gute. Und hinter mir war noch Jürgen Kreu von den Fußballern.
Ja.
Also ich war vor ihm als Mannschaftssportler. Und da habe ich mich auch sehr, sehr besonders drüber gefreut. Nicht, dass ich vor den Fußballern war, sondern dass ich überhaupt dabei war.
Ja, deine sympathische Art, auch Jürgen Kreu, sehr sympathischer Typ. Und dann haben Torhüter auch immer so ein bisschen, so ein Alleinstellungsmerkmal, die man immer wieder erkennt, ne? Also so ein Rostock zum Beispiel, so eine Ikone, Dieter Schneider, Bernd Jakubowski in Dresden oder Klaus Boden und so. Diesen Namen, die behält man einfach im Kopf, weil es so besondere Positionen in deiner Mannschaftssportart sind.
René Müller aus Leipzig.
Genau.
Ja, genau.
Nicht zu vergessen.
Sehr guter. Ja. Und ich habe sogar noch von einem die Handschuhe gekriegt, die Fußballhandschuhe von Weißflog hier aus Aue.
Ja, Flocke.
Mhm. Ja, genau. Da habe ich noch die Handschuhe gekriegt, als ich mal so ein Spiel mitgemacht habe. Und steht immer eine Verbindung zwischen den Sportlern. Ja. Das ist immer noch herrlich. Das ist nicht nur bei den Fußballern so und Handballer, sondern auch lass es Leichtathleten sein und so weiter. Ich lag mal am Pool in Teneriffa und da höre ich eine Stimme von draußen, quack, quack, quack. Und da habe ich gesagt zu meiner Frau, Miggi, das ist der Marlies Girl. Und da habe ich sie wieder getroffen und gehört und man hat sich gefreut. Und also das ist, die DDR-Sportler haben sehr, sehr viel gemeinsame Trainingslager gemacht und haben sich auch sehr, sehr gut verstanden und haben sich auch über diese Erfolge, die gemeinsam die anderen gefreut. Mhm. Und da gab es keinen Neid, überhaupt nicht.
Ja. Du hattest gerade was angesprochen, worauf ich, Handschuhe. Gab es niemals die Idee, Handschuhe beim Handball als Torhüter anzuziehen?
War ja am Anfang so. Die Feldhandballer hatten ja oftmals Handschuhe gehabt, so griffige. Und wenn ich immer so einen Nachwuchs gesehen habe, die Mütter, die dann draußen saßen, mit ihren Kleinen da im Tor gestanden haben und die haben ihre Hände so gerieben, weil das so wehgetan hat, und dann haben die oftmals von ihren Müttern Handschuhe gekriegt. Aber ich wollte das nicht, denn ich konnte dann mit Handschuhen keine ordentlichen Abwürfe machen und das geht gar nicht. Und von daher habe ich es auch nie geübt oder nie probiert.
Ja, vielleicht ist es am Ende auch gar nicht so häufig der Fall, dass man die Bälle mit den Händen abwehrt, sondern eher doch mit dem Körper. Ne?
Körper, Fuß, die Hände müssen immer dabei sein und ich hatte auch nicht, ich hatte nicht so ein reiches Elternhaus, denn die Handschuhe müssten für den Winter da sein und nicht für die Halle. Mhm.
Dein Vater ist relativ früh gestorben, mit 50 und deine Mama lobst du bis heute in höchsten Tönen. Was hat sie dir mitgegeben? So?
Naja, ja, da kriege ich gleich
Kloß
in der Stimme. Denn meine Eltern waren immer sehr, sehr gut zu mir. Die haben alles für mich gemacht. Die hatten nicht so viel Geld gehabt, aber das bisschen, was sie hatten, das haben sie für mich ausgegeben. Und meine Mutter besonders, die war herzensgut und die hat alles gemacht, auch für meinen Sohn. Und war immer da und war so lieb gewesen. Die ist morgens eine Stunde zur Arbeit gefahren, abends eine Stunde zurück, hat 500 DDR-Mark verdient und war trotzdem zufrieden mit dem, was sie hatte und hat es auch weitergegeben, dass man immer nicht vergessen darf, wo man herkommt. Und das hatte ich verinnerlicht. Und meine Mutter ist dann noch, hat mit einem Schlaganfall gestorben und ich stand daneben und habe den Tropf gehalten. Das ist schon hart gewesen, aber von daher sage ich, ich hatte tolle Eltern gehabt und freue mich, dass ich immer noch positiv an sie denken kann und mein Vater für mich Fahrrad selber zusammengebaut hat und gemacht hat. Und Mutter, die besten Klamotten mir immer irgendwo besorgt hat. Auch seine Jacke, so eine gelbe Jacke hat sie von irgendwo jemand gehabt und da hat sie das besorgt und hat meine, als ich im Fußballturm mal früher gestanden habe als Kind, da hat sie damals noch meine Trainingshosen genäht und die wurden gestopft, die wurden da keine neuen gekauft, ausgepolstert.
Ah, okay.
Und das war eben, die haben mit dem Handball und mit mir gelebt.
Ja. Die Wende. 89 war sie ja, wir wissen es alle. Weißt du noch, was du an dem Tag gemacht hast, wo du warst?
Das weiß ich gar nicht mehr. Also ich habe mit meiner Frau irgendwas, wir waren unterwegs gewesen. Meine Frau kommt aus dem Kulturbereich und wir waren, glaube ich, unterwegs gewesen im Theater oder weiß nicht. Ich bin gerade aus Island wieder zurückgekommen. Ich habe da die Teuter und Trainer trainiert. Wir waren gerade zu Hause und wir hatten dann kulturell was erlebt. Aber insgesamt habe ich immer gedacht, du, Micky, wir schließen hier wirklich noch alle ab. Alle sind auf einmal los und sind irgendwo unterwegs gewesen. Und wir saßen immer noch da und saßen noch in unserer Wohnung und habe gedacht, was sollen wir denn eigentlich machen?
Aber du bist dann, was waren deine ersten Gedanken? Okay, du hattest jetzt quasi schon aufgehört und hast dann nochmal gedacht, ja, was? Nochmal wieder anfangen? Oder nochmal, wir müssen in die neue Zeit irgendwie rein? Was waren deine Gedanken?
Also ich war erfolgreich hier als Trainer in Leipzig gewesen und konnte mit dem Geld, was ich verdient habe, konnte ich gut meine Familie ernähren. Und das war für mich, das habe ich von meinen Eltern so wahrscheinlich mitgekriegt, das war für mich das Wichtigste, dass meiner Familie gut geht. Ich wusste, dass ich in diesem Bereich, was ich gemacht habe, als Trainer gearbeitet habe, erfolgreich sein kann. Und darum hatte ich über das im Tor nochmal stehen gar nicht nachgedacht. Und da klingelte es plötzlich mal bei uns an der Haustür und da kam ein kleiner, dicker Manager, kam da rein und hat...
Nicht Rainer
Kallmund, das war Dieter Taraska aus Hameln und hat damals...
Hat deine Adresse rausgefunden?
Hat meine Adresse und das war immer sein Traum, dass ich mal irgendwann mal in Hameln oder dass er mich mal verpflichten konnte. Und der hatte mir gute Vorschläge gemacht und dann wurde ein Abkommen mit dem HC Leipzig oder damals SC Leipzig gemacht, dass ich mal für ein halbes Jahr aussetzen durfte, auch von Studium aussetzen durfte. Und die haben dafür eine schöne Ablöse bekommen. Mhm. Wo die hingeflossen ist, weiß ich auch nicht mehr heute. Aber ich weiß es eigentlich schon, aber ich will
den Leuten nicht sagen, reinreißen. Aber es ist verjährt, alles gut.
Und da bin ich dann ein halbes Jahr hingegangen und das hat sich dann verlängert, ja.
Was war der Reiz, das nochmal zu machen?
Der Reiz war eigentlich gewesen, dass sie sich mit mir unterhalten habe, was kann ich, wie geht es beruflich bei mir weiter? Ja. Und das war die große Schiene gewesen. Was kann man beruflich weitermachen? Kann ich als Sportlehrer beziehungsweise nur Sport studiert habe, kann ich da in einer gemeinsamen Deutschland, kann ich da überhaupt
überleben
beziehungsweise kriege ich da einen Job?
Ja.
Und von daher habe ich mir erstmal angeguckt, was man alles machen kann und bin dann gerne rübergegangen oder habe mir das dann angeguckt und natürlich auch schnell zu erleben, wie lebt man dort, wie es ist, das ist ein ganz anderer neuer Tagesablauf gewesen. Und da konnte ich sehr, sehr viel lernen und habe das auch schnell gelernt, mit den Medien umzugehen und mich da auch ganz gut zu verkaufen.
Ja, aus dem halben Jahr ist das dann eine längere Zeit.
Ja, das ist eine längere Zeit. Ich war dann bis 92 war ich in Hameln. Ich habe dann noch eine Berufsausbildung gemacht. Und mit dem Hintergrund, dass ich eine bestimmte Stellung bekomme, die ich auch in der DDR denn oder damals in der DDR und ausführen konnte. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, denn meine Frau ist dann hier in Leipzig geblieben dann. Mhm. Und konnte ich wieder zurückgehen.
Mhm. Was war das für eine Ausbildung?
Ich habe Kommunikationswirt gemacht, denn ich habe im Marketingbereich gearbeitet. Ich war für das regionale Marketing einer großen Bausparkasse verantwortlich, die dann rüber gewechselt ist, der Postbank Finanzberatung. Und da war ich dann erster Sitz in Dresden gewesen, für Sachsen verantwortlich. Dann bin ich aufgestiegen, dann bin ich dann für den ganzen Osten verantwortlich gewesen, mit Sitz in Berlin. und hatte eine ganz gute Karriere gemacht da in, bei der Postbank Finanzberatung und konnte dann aber in Ruhestand gehen und konnte den Ruhestand schön genießen.
Sehr schön. Was war das Schwierigste, als man in Hameln angekommen ist? Was waren die größten Probleme oder lustigsten Geschichten, die man vielleicht heute mit einem Schmunzeln erzählt, aber ich hätte da auch ein, zwei noch.
Ja, die waren immer, die wussten gar nicht, was los ist. Also ich habe da so ein Häuschen bekommen, wo ich drinnen wohnen konnte, und wenn du, meine Frau dann war auch kurz dann da, wenn du da gekommen bist damals, da bist du wie so, wenn so die Leute in den Zoo kommen und gucken und gucken, das ist ein Ossi, was kann der überhaupt so richtig normal laufen, kann sich der äußern, oder dann wurde mal angesprochen und ja. Haben einige dann mich eingeladen und wurde dann natürlich rumgeführt und wie sieht aus, was ist Leipziger allerlei, wie sieht es im Osten aus, ja. Was müsst ihr da essen? Und als wir mal Weihnachtsfeier hatten mit Hameln, und meine Frau war auch dabei, die konnte sich vor tausend Fragen nicht retten, was wir essen, warum unsere Häuser alle so grau sind, warum wir da nicht mal einmal Farbe holen und das anstreichen und so weiter. Ja.
Ja.
Also waren tausend Fragen, und ich bin damals so empfangen worden wie so ein Aussätziger, ja. Also der irgendwie von der Insel kommt und nicht weiß, was los ist. Das hat sich aber schnell gegeben, denn ich war überall präsent gewesen, gerade in Hameln gewesen, und ja. Das erste Spiel, wo ich da im Tor gestanden habe, da mussten die eine halbe Stunde später anfangen, weil
so viel Zuschauer,
so viel Zuschauer, die sind.
War das damals schon die Rattenfängerhalle?
Die Rattenfängerhalle, da sind nicht alle reingekommen, okay. Die Tiefgarage war verstopft gewesen, die haben die Leute nicht reinpressen können in die Halle.
Ach, verrückt.
Und das war das erste Spiel, was ich gemacht habe, und dann auch noch erfolgreich.
Ja. Schön. Und du hast dann auch schnell Frank Michael Wahl dann dazugeholt, ja. Der heute noch da in der Nähe lebt.
Genau.
Kann man das so sagen? Ja,
ja, ne? Ja, der lebt auch dort in der Nähe. Und der hat mit mir die Berufsausbildung gemacht da, oder hat die ersten Praktika gemacht. Und Frank ist aber im Bausparbereich geblieben und hat dann nicht weitergemacht. Dann hat er in der Nähe gewohnt. Sein Sohn hat da auch noch Handball gespielt, und er wohnt da immer noch.
Ist noch Trainer, glaube ich.
Er ist so, Trainer, ne? Ja.
Fünftliga-Mannschaft, glaube ich. Wenn ich Habe ich nur gelesen.
Sogar mal mitgespielt, aber ich muss sagen, es ging ihm auch in diesem Jahr nicht so ganz gut. Aber es ist alles wieder in Ordnung.
Ja. Ah. Schöne Grüße an dieser Stelle, wenn er es hört. Du wirst ihm das bestimmt schicken. Ich oute mich jetzt als heimlichen Fan, aber es war tatsächlich früher immer so, es gab in Rostock bei der Essensausgabe zwei Bereiche, einmal für die normalen Sportler und einmal für die sogenannten Spitzensportler, Topsportler. Und da ich in der Juniorenauswahl gespielt habe, durfte ich auch immer mal in diesem Bereich der Topsportler, da gab es dann zwei Steaks oder mal eine Apfelsine und so weiter. Und da stand ich manchmal so hinter ihm, und er war eine Erscheinung, Halleluja. Also, und ich, wie gesagt, ich war ein großer Handball-Fan, und immer wenn er hochgestiegen ist, wusste ich, wenn nicht Wieland Schmidt im Tor steht, dann ist der Ball drin.
Hat schon einen ganz schönen Schlag gehabt.
Ja, also, und er konnte so schön verzögern. Ja, das habe ich geliebt. Ja. Der hat da zwei, dreimal so ausgeholt und dann, aber jetzt genug der Lobeshymnen auf Frank Michael.
Ja, wenn er verzögert hat, hat er meistens gezogen geworfen. Das weiß ich immer noch.
Das heißt, gezogen geworfen?
Also gezogen als ein Rechtshänder, also auf meinen rechten Fuß dann, also, oder rechte Hand.
So quasi, ja.
So rumgezogen. Ja.
Ach so, das meinst du mit gezogen?
Ja, ja, das sind gezogene Bälle, und geradeaus sind, wenn du da, zack, so aufs,
ja, genau, ja, ja. Okay.
Das siehst du aber am Arm, und von daher war das dann eben, ja. Er war schon damals ein Spitzenmann und hat viele Sachen machen können, die andere nicht hatten, gerade im aus der Ferne, und da war er schon sehr, sehr erfolgreich.
Ich habe es geliebt, ihm zuzusehen. Also, schöne Grüße in die Nähe von Hameln an Frank Michael Wahl. Ein Buch hast du auch geschrieben.
Ja.
Mit dem segenreichen Titel, ich muss nochmal...
Halten und Siegen.
Ja. Mit Henning Fritz. Ja. Verbindet euch immer noch was? Also, oder hat euch damals was verbunden, außer dem Buch?
Es hat Magdeburg uns verbunden. Er kommt ja auch aus Magdeburg. Ich habe ihn auch trainiert in Magdeburg. Und da hatten wir immer engen Kontakt gehabt. Und wenn ich ein Buch schreibe, dann nur mit Henning. Damals war, ist ja Weltmeister geworden, ja, und ist ja sogar Welthandballer geworden. Ist fantastisch und ist ein toller Mensch auch. Mhm. Und es war immer nicht einfach mit ihm, weil er auch so viel, er hat in Kiel gespielt und wir waren viel unterwegs. Aber wir hatten gute Leute dabei und da war Fritze, sag ich mal, Henning, war denn der richtige Mann, mit dem ich das geschrieben habe. Ja.
Ist es eine Anleitung zum Welttorhüter werden oder ist es eine, worum geht es in dem Buch? Ich habe es jetzt nicht.
Es ist eigentlich nur unser Werdegang, wir eigentlich waren oder wo wir herkommen und natürlich auch ein paar Tipps. Da gibt es noch eine DVD, gab es dazu, wo denn eben Würfe gemacht wurden und dann auch mal sehen kann, wie muss ich in meinem Tor stehen, um diese Würfe zu halten. Und Henning stand da damals noch im Tor. Ich war der Ausführende, ich war der Trainer gewesen oder ich bin derjenige, der das geleitet hat ein bisschen. Und da sind viele Tipps gewesen und ich weiß, dass es mir viele geschrieben haben und viele gesagt haben, dass uns das Buch weitergeholfen hat. Und würde ich aber heute besser machen, muss ich sagen.
Ja. Aber vielleicht gibt es ja nochmal eine Neuauflage, wer weiß, ne? Zum 75. dann. Ja,
ich habe schon mit Matthias Andersen gesprochen, mit dem
Autor.
Der ist der erste Coach der DAB-Nationalmannschaft und auch Coach von Kiel und auch war Coach, glaube ich, von den Dänen oder Schweden gewesen.
Und mit dem würdest du das gerne machen?
Weil der auch sehr, sehr viel Erfahrung hat und aus dem neuen Bereich viel hat und ich auch mal gerade im Nachwuchsbereich jetzt viele im Frauenbereich, er hat mehr einen Männerbereich und da würden wir uns ein bisschen unterstützen und ausgleichen.
Mhm. Wie wird denn nun gefeiert? Der 70. am 23. einen Tag vor Heiligabend. Also es könnte ja auch dein 50. sein, locker mal. Aber wird es eine große Party?
Es wird keine große Party, denn ich muss ja, ich komme ja, durch meine Eltern bin ich ja so geprägt worden, dass ich die Familie stärken muss und dass ich für meine Familie da bin. Ich war nie für meine Familie da, weil ich immer unterwegs war. Und meine Eltern hatten damals noch nicht so viel Geld und sind in Magdeburg immer gerne in den Harz gefahren. Das habe ich dann auch weitergemacht, dass ich mal so 3-4 Tage immer gerne mal zum Entspannen mal in den Harz gefahren bin. Und ich feiere dieses Jahr mit meiner Familie nur im Harz. Wir haben ein schönes Hotel, wo ich da immer hingefahren bin. Ja. Und da sitzen wir abends und essen zusammen und lassen uns den Tag genießen. Werde wahrscheinlich am Nachmittag oder werden wir nochmal zu Robbie Peach da auf den Hof gehen und werden den nochmal besuchen und den Sternekoch aus Wernigerode und mein Sohn und ich, wir kochen gerne zusammen und essen natürlich diese Möhrensuppe von seiner Oma, essen die auch ganz gerne und er hat einen tollen Innenhof gemacht und da werden wir uns dann auch noch aufhalten.
Ja. Dafür wünschen wir alles Gute, Ilan. Dankeschön. Bleibe gesund und dem Sport weiter ein treuer Begleiter. Das Gleiche wünschen wir von der Sportredaktion natürlich auch Ihnen oder euch. Frohe Weihnachten und ein friedliches neues Jahr 2024. Genau. Ich hoffe und wir hören und sehen uns bald wieder. Danke, Wieland Schmidt, für das schöne Gespräch. War dein erster Podcast, ne?
Ja.
Hat gar nicht wehgetan. Ne? Danke nochmal, Wieland, dass ich hier sein durfte.
Ich danke auch.
Ciao.